beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 201. Ja. Und heute soll es um die großen Fondsmanager gehen. Oh, richtig, die großen Investoren, die echten dicken Fische, die am Aktienmarkt teilhaben und die behandeln wir natürlich im Rahmen des Hauptthemas. Ja. Diese Folge wird gesponsert von Evergreen, unserem langfristigen Werbepartner. Und Philipp,
ja.
Du hattest eine aufregende Woche?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay.
Das Baby wird ja jetzt bald kommen. Ich tippe ja auf nächsten Dienstag, den 22.8. Wieso? Es sagt mir mein Bauchgefühl.
Okay.
Und also sollte das Kind nächste Woche kommen, dann gibt es einen Themen der Woche Podcast mit dir, Top und Flop. Und dann nehmen wir nochmal den zweiten Teil unserer Spekulationen auf. Ich habe eigentlich alles so erledigt, was noch so zu erledigen ist.
Kann es losgehen.
Und ja, wir haben sogar nochmal so überstellen, überstrichen im Haus etc. pp. Und gestern saß ich mit meiner Frau im Auto und habe gesagt, warum habe ich das im Podcast die Woche davor nicht erzählt, weil das schon wieder zu crazy war, aber ich komme jetzt schon wieder nicht drauf. Wir fragen nachher nochmal beim Essen und dann nehmen wir es mit in den Baby-Podcast.
Genau.
Ich weiß es nicht mehr. Naja, wie war es denn bei dir?
Ja, bei mir etwas arbeitsreicher, aber ich sag mal, hat auch wieder mehr Zeit, weil die Quartalszahlen sind ja jetzt auch nicht mehr allzu viele. Und deswegen bringe ich heute zum Beispiel die Quartalszahlen auch mit. Mhm. Es gibt auch wieder interessante Nachrichten von aus dem Supermarktbereich. Da gibt es Fortschritte. Einen großen Deal, der wahrscheinlich für die meisten gar nicht so greifbar ist. Außerdem haben wir einen europäischen Tech-Giganten, der unter die Räder gekommen ist und ein schönes Beispiel, wie man Altersvorsorge auch staatlicherseits organisieren kann. Philipp, du hast auch ein paar tolle Themen dabei.
Ja, Marcel, wir sprechen über den neuen Autostar am Himmel, von dem ich vorher tatsächlich noch nie was gehört habe. Du?
Nur mal gelesen, ja.
Wahnsinn. Dann sprechen wir über Intel. Die geben so mal so einfach 353 Millionen Dollar aus, ohne was dafür zu bekommen. Dann schauen wir uns mal die Wettmafia an. Sie haben nochmal etwas gefunden. Ich habe davon noch nie gehört vorher. Parlay-Wetten, hast du davon schon mal gehört?
Nein, nein.
Das ist so, das nennt man, also so eine Art Kombi-Wette. Aber okay. Das ist so ein bisschen wie, als wenn die Leute jetzt darauf wetten würden, dass du in diesem Podcast viermal pinkeln gehst.
Ach so, ja. Das ist ja witzig, ja.
Ja, okay, also wahnsinnig tolle Margen. Dann geht's hoch hinaus mit TUI als mein Top der Woche. Hast du schon gelesen, warum?
Ich denke schon, also dass ich weiß, warum, aber
und bin gespannt. Und dann sprechen wir als Flop darüber. Wir werden erklären, wieso, weshalb und warum unser Staat so an Wasserstoff festhält. Es gibt eine Lösung und es ist schon wieder erschreckend. Community-Frage, sprechen wir kurz über ein Investment. Als Investment-Idee habe ich tatsächlich vielleicht eine attraktive Alternative zu Disney mitgebracht.
Okay.
Mit viel Fantasie. Und gefällt mir richtig gut. Ich bin gespannt, was du sagst, wenn ich dir auch erkläre, wieso, weshalb und warum. Und jetzt, Marcel, würde ich dich bitten, einfach mal ganz entspannt uns durch die Quartalszahlen zu führen.
Ja, dann gehe ich mit dir gerne gemeinsam schon mal in den Baumarkt. Das ist sowieso einer deiner Lieblingsgänge. Du bist ja gerne im Baumarkt.
Nicht mehr so viel, nee. Das Haus ist fertig. Also,
ach so. Also es ist nicht so, dass man dich trotzdem mal irgendwann wieder in einem Baumarkt findet, weil irgendwas doch. Fällt dir schon noch ein. Ein Projekt gibt es immer, so nach dem Motto. Home Depot hat Zahlen gemeldet und das klassisch wieder besser als erwartet, denn hier wurde ein Umsatzrückgang etwas höher erwartet, als er nun eingetreten ist. 20 Dollar Cent je Aktie ist man gewinnseitig drüber über den Analystenschätzungen auf 4,65 Dollar. Das kann sich durchaus sehen lassen. Der Umsatz 690 Millionen US-Dollar mehr als erwartet, also ein Rückgang von 2% im Vergleich zum letzten Jahr statt 4,1, wie Analysten vorher prognostiziert hatten. Außerdem muss man sagen, ein sehr interessanter Ausblick, der eigentlich mehr oder weniger positiv ist, gerade auch in dem Bereich, dass man den Rückgang gar nicht so scharf sieht, wie es erst erwartet war. Also fürs Gesamtjahr dann auch. Die Marge soll eigentlich immer noch ganz gut dastehen. Und was natürlich auch sehr, sehr gut ist, ist, dass der Lagerbestand abgebaut wird. Um 3 Milliarden ist dieser nun kleiner als zuletzt noch. Und dann das i-Tüpfelchen für alle, die investiert sind. 15 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm, das kann sich natürlich auch sehen lassen, ist natürlich für das Dickschiff ein Punktgeber, dass es wieder ein bisschen schneller geht und dass dann auch wieder Richtung Allzeithoch die Aktie laufen kann, weil nach und nach Aktien zurückgekauft werden.
Sind knapp 5% aller Aktien. Ich frage mich, wie war der Ausblick für das Gesamtjahr?
Genau, das war, wie gesagt, schon sehr, sehr gut, insofern, dass man eben nicht so starke Rückgänge hat seitens der Umsätze. Lediglich 2-5% soll es zurückgehen, es war halt auch mehr erwartet und deswegen eigentlich, muss man sagen, weniger schlecht als befürchtet.
Aber ich sehe, dass hier die Zinsaufwendungen so 1,8 Milliarden Dollar betragen.
Ja, auch
das
nicht ohne.
Das ist schon viel, ne? Schauen wir uns mal an, wie viel Gewinn haben sie letztes Jahr gemacht? Gross Profit, na gut, das geht noch. Nee, Operating 23 Milliarden wird so veranschlagt für dieses Jahr. Ich bin gespannt, weil es sind ja doch immerhin knapp 5% sämtlicher Gewinne, die einfach weggehen.
Im Moment, ja, richtig genau. Ne? Ist vielleicht vorübergehend, werden wir ja sehen, aber im Prinzip, wenn es Home Depot nicht leisten kann, wer dann? Ne? Also das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus. Kommen wir mal zum Richtung Tech-Sektor und zwar gab es von Shady.com. Die Zahlen, sie sind ja so das Amazon, das eigentliche Amazon aus China und dort musste man sogar einen höheren Gewinn sehen und am Ende unterm Strich auch das positiv für die Aktie natürlich, dass man hier 6 Dollar Cent höher lag als erwartet und der Umsatz, der lag sogar um 1,21 Milliarden US-Dollar höher als erwartet mit knapp 40 Milliarden US-Dollar, hat man auch schon deutlich Umsatz zu generiert in einem Quartal. Das ist auch nicht zu unterschätzen, wenn man sich das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt und da mal vergleicht, auch mit anderen Unternehmen, ist das schon eine echte Hausnummer. Insgesamt auch der Ausblick sehr, sehr gut. In den einzelnen Bereichen konnte JD ordentlich liefern. Und ja, kurz gesagt, Ziele sind erfüllt. Ausblick trotz dieser schwächelnden chinesischen Wirtschaft, die ja nach wie vor ja, unter Druck steht, muss man sagen, läuft JD.com ordentlich durch und ist einer, der, ja, ich sag mal auch, aktienseitig ein bisschen Potenzial hat, wenn man natürlich in China investieren möchte.
Hast du mitbekommen, dass die Chinesen bekannt gegeben haben, die Zahlen der Jugendarbeitslosigkeit nicht mehr zu publizieren?
Aus guten Gründen wahrscheinlich, ja.
Weil wahrscheinlich hat man gedacht, mehr als, ich glaube, 25% wird es eh nie.
Ja, die, also Zahlen, heftig, die man, die ja nicht negativ zurück ja, zu sehen sind, die sind natürlich auch Wahnsinn, gerne mal nicht gesagt.
Aber man muss sagen, die Aktie ist billig. Ja, also ja, ich sehe jetzt gerade hier auch KGV von 10. Ja, dafür gibt es 7% Umsatzwachstum. Nächstes Jahr sollen es sogar 10% werden. Die Aktie, Wahnsinn, auch nur noch 56 Milliarden Dollar wert. Ich glaube, das war schon mal deutlich höher, oder?
Das war schon deutlich höher, ja. Das ist richtig. Die Aktie stand auch schon mal bei guten 100 Dollar und jetzt sind sie also bei 35. Also auch hier der Abwärtstrend stark ja, an Fahrt aufgenommen, aber zuletzt zumindest stabilisiert. Wer überzeugt ist, kann hier vielleicht noch auf den Ausbruch warten und dann in eine Position setzen. Wie gesagt, man muss überzeugt sein, es ist ein chinesisches Unternehmen. Ich würde mich behüten davor, also weiterhin in chinesische Aktien zu investieren.
Aber ich glaube, wenn man sagt, jetzt China, jetzt oder nie, dann würde ich tatsächlich auf einen ETF gehen. Weil wenn wir uns das mal anschauen, ich weiß gar nicht, hast du den, wenn du mal hier so kurz rüber illerst, hier sehen wir es, der iShares MSCI China, der scheint hier jetzt voll hier so einen Boden getroffen zu haben.
Ja.
Also ja, vielleicht könnte es hier, also ich würde nicht mit Einzelinvestments in China gehen, weil den Chinesen fällt natürlich auch immer sehr, sehr gerne ein hier. Ach ja, die können ja mal was Gutes tun. Jetzt zwacken wir einfach mal ein bisschen eine schöne Steuer ab. Aber wir haben es die Woche auch aus Italien gehört.
Ja,
die stimmt, italienische Regierung will an die italienischen Banken ran. Mamma mia.
Ja, das wieder schöne Züge, ne? Also ja,
krass.
Verrückt.
Also, aber ich glaube, das könnte bei uns in Deutschland auch kommen.
Wollen wir es nicht hoffen.
Ja. Übergewinnsteuer.
Ja, genau, richtig. Ne? Also ja, völlig jenseits von jeglicher Marktwirtschaft. Naja, The Limited hat auch berichtet, hier waren die Zahlen eher nicht so erfolgreich. Muss man einfach sagen, dass The Limited wirklich ja, stark eingebrochen ist, also zumindest die Aktie. Und das lag daran, dass man 150 Millionen US-Dollar die Umsätze verfehlt hat. Das ist schon durchaus deutlich. 3,1 Milliarden US-Dollar waren es letzten Endes. Der Gewinn wiederum konnte ein bisschen besänftigen, der lag über den Erwartungen. Und jetzt sind natürlich die, ja, der Ausblick insgesamt, der ist nicht wirklich rosig, zumindest nicht für das Wachstum, was C-Limited-Aktionäre gewöhnt sind. Insofern kann es hier auch dazu führen, dass man erstmal so ein bisschen zeitweise mehr Wachstumsdellen sehen, die natürlich nicht gern gesehen werden an der Börse. Deswegen die Aktie auch gute 30% in die Knie gegangen. Das tat natürlich weh für alle, die investiert sind. Noch schön auf die ja, unterste Linie, auf die Unterstützung. Mal schauen, ob diese dann auch nachfristig noch hält. Und
Aber man ist profitabel.
Ja, absolut. Also für mich ist auch jetzt eigentlich nicht wirklich der Absturz so richtig zu erklären. Na klar, das Wachstum nimmt jetzt nicht so die Fahrt, die man bräuchte.
Und das Gaming nimmt ab.
Und das Gaming ist auch noch ein Thema, das stimmt. Andererseits, Finanzdienstleistungen steigt mit 54%. Ja. Das ist auch durchaus deutlich. Ist aber auch der kleinste Sektor in diesem Unternehmen mit den drei Zugpferden.
Ja.
Und ein Zeichen der Skepsis ist halt vor allem auch, dass die Währungseffekte ein Grund waren, warum die Umsätze nicht erfüllt wurden. Und Währungseffekte, gerade auch, ich sag mal, in dem Bereich, wo sie limited tätig ist, ist natürlich dann auch immer relativ schwankungsbreit. Das kann auch mal gut sein, positiv ins Ergebnis spielen, kann auch mal negativ ins Ergebnis spielen. In dem Falle war es eher negativ und deswegen würde ich es gar nicht so sehr überbewerten. Es ist nur bitter, dass da natürlich die Aktie deutlich stärker unter die Räder gekommen ist.
Vielleicht aber auch hier eine Einstiegschance?
Kann man durchaus sehen. Also ich bin investiert mit einer kleinen Position, deswegen habe ich da natürlich, ich sag mal, ein positives Rating für. Bleibe ich auch natürlich weiterhin positiv dafür, aber ja, es sind halt neue Tiefs zumindest getroffen worden und das ist natürlich immer erstmal ein Zeichen von nicht kaufen, denn der Abwärtstrend ist halt einfach intakt und da muss man mal ein bisschen aufpassen. Wobei natürlich jetzt das Tief auch noch nicht komplett ausgebildet ist, kann sein, dass es noch zurückgeht auf die auf den Dip von Ende 2022, wenn das geschieht, wäre es zumindest erstmal eine Stabilisierung. Wenn es darunter fällt, Richtung 35, 32, kann es dann auch brenzlicher werden. Abwarten, muss man an dieser Stelle sagen. Und außerdem noch die Walmart-Zahlen, die konnte ich heute leider noch nicht mitbringen, weil sie noch nicht veröffentlicht sind. Insofern müssen wir da wahrscheinlich nächste Woche mal drauf schauen.
Folgt uns auf Instagram, da sind sie auf jeden Fall heute.
Genau.
Also so gestern.
Ja,
richtig. Wenn ihr das hier hört. Marcel, wir sind ja beide E-Autofahrer und es gibt einen neuen Star an der Börse und ich habe davon noch nie gehört, aber es scheint so, dass Specs immer noch funktionieren, nämlich VinFast ist an die Börse gekommen diese Woche nach einer Fusion mit dem Spec Blackspade Acquisition. Das Unternehmen kommt aus Vietnam und die Aktie schloss bei $37 je Aktie, somit 255% höher, wenn das mal nicht nachhaltig ist. Und die Aktie war bis zum Rücksetzer, also heute, ich glaube gestern gab es dann schon wieder einen, knapp 25%, aber sie war am Tag des IPOs unfassbar mehr wert als Ford, BMW und VW sowie Hyundai und Kia zusammen. Und das bedeutet natürlich, sie müssen ordentlich Geld mit den Autos verdienen, sie müssen auch richtig gute Margen vermutlich haben und richtig viel produzieren. Als allererstes möchte ich mir jetzt mal gemeinsam mit allen diese Autos anschauen, weil ich habe sie noch nie gehört. Ich habe das irgendwo gesehen.
Ja, ich habe es auch schon mal gesehen.
Wo war der?
Ich hab das Auto auch schon mal gesehen, also das Logo habe ich schon mal gesehen, irgendwo in echt, aber keine Ahnung
wo. Amsterdam.
In Amsterdam.
Ja, letzte Woche in Amsterdam.
Mhm. Ja, es sind einige Fahrzeuge. Ne?
Naja, jetzt meine Frage natürlich an dich. Wie findest du, sehen sie aus? Futuristisch und stylisch oder lieber eher sportlich, wie als Allrounder gedacht oder kompakt, Hightech? Was glaubst du, was kostet so ein Auto?
Ja, also sie haben auf jeden Fall eine breite Palette und ich meine, klar, über Geschmack lässt sich natürlich immer streiten oder eigentlich nicht streiten, weil jeder muss so seinen Gusto finden, aber ich finde die Palette schon mal breit aufgefächert und das denke ich auch für jeden was dabei, was durchaus positiv für das Unternehmen ist und natürlich dann auch für die Nachfrage seitens der Kunden. Was sie können, keine Ahnung, da müsste man sich wahrscheinlich wirklich mal Richtung Showroom begeben und dann einfach mal reinsetzen und vielleicht auch mal fahren. Insgesamt toll, wenn es Wettbewerb gibt und dass der sich hier offensichtlich auch durchsetzt, ist auch schön. Mich erinnert das so ein bisschen, also zumindest der Börsengang, an Rivian. Rivian ist ja auch an die Börse gekommen und danach, also wirklich erstmal explodiert und dann implodiert. Und dann ist die Aktie runtergedonnert und das war ja auch bei VinFast, du hast schon gesagt, einen Tag drauf, schon -25%. Dann jetzt aktuell zum Donnerstag noch vorbörslich -11%. Also auch hier sieht man, werden Gewinne natürlich mitgenommen in der Kurzfristigkeit und das vielleicht auch nicht ganz ohne Grund.
Ruhig.
Okay. Das
könnte natürlich der Rücksetzer völlig unbegründet sein.
Genau, vielleicht geht es auch heute wieder Raketen
nach oben. 300.000 Autos können sie aktuell pro Jahr bauen. Marcel, Quizfrage an dich, die erste heute. Wie viele Autos hat VinFast verkauft bis Ende Juni 2023? A. 0. B. 5.000. C. 10.000 oder D. 100.000.
Ja, wenn sie jetzt schon 300.000 herstellen können, hätte ich jetzt gesagt, haben sie auf jeden Fall schon was verkauft. Deswegen hätte ich jetzt die Null gestrichen.
Ja.
Aber ich befürchte, dass es die Null ist.
Nein.
Nein, ist es nicht. Dann werden es die 100.000 wahrscheinlich sein.
Es sind 10.300.
Okay. Kleiner wo.
Wenn man jetzt überlegt, sie waren 60 Milliarden Dollar wert. Mhm. Also rechnen wir mal 60 Milliarden, also 1.000, ne? Mhm. 60.000 und dann noch 1, 2, 3.
Ja,
durch 10.300.
Eine ordentliche Bewertung pro Auto, ne?
Hat 5,8 Millionen.
Ja.
Läuft.
Ich denke, sie kosten vielleicht auch so viel.
Ja. Eieieiei.
Na gut, aber wahrscheinlich wird die Aktie natürlich erstmal wieder runterkommen von diesem Trip und noch weiter runterkommen. Würde ich jetzt meine erste meine erste Prognose des Tages ja auch
jetzt
schon.
Kommt's.
Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht sehr steil. Ich würde sagen, dass Windphase am Ende des Jahres unter 20 Dollar steht. Das ist insofern zumindest mutiger, das ist nicht tiefer als jetzt. Aber unter 20 Dollar ist, glaube ich, eine sehr, sehr, ja, das sollte mein Punkt sein. Möchte ich gar nicht.
Wenn das nicht so ist,
ja, soll ich
dann musst du eine Probefahrt machen.
Dann mache ich eine Probefahrt.
Okay.
Ich mache dann eine Probefahrt. Ich mache ja gerne Probefahrt. Ich bin ja eigentlich ein Fan von Probefahrten. Das habe ich ja öfter gemacht.
Du machst ja Probefahrten gleich 1000 Kilometer über drei Wochen.
Absolut, ja. Über halbe Jahre. Ja, das stimmt. Nee, tatsächlich bin ich sehr gerne, wenn neue Fahrzeuge rausgekommen sind, zum Händler gefahren und habe mir einfach mal eine Probefahrt
gemacht. Ja, da bist du dann so als 18-Jähriger. Wo ist denn der neue 7er?
Ja, genau. Ja, dann wird man blöd angeguckt und dann aber, ne? Nee, also tatsächlich, bin ich ein großer Fan von. Ist auch nicht
falsch. Ich fahre nur 200 Kilometer im Jahr.
Ja, macht das Sinn.
Wie?
So, bis die Rate. Und zurück. So, Neuigkeiten gibt es auch von Aldi.
Ui.
Ja, leider kein Unternehmen, in das man investieren kann.
Würdest du investieren?
Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich nicht selbst der Aldi-Gänger, aber ich glaube, das erfolgreiche Modell ist natürlich hier nicht die Frage. Und jetzt wird das US-Geschäft weiter verstärkt, denn Aldi ist ja auch in den USA tätig und möchte gerade auch in Nordamerika weiter Fuß fassen. Sie haben eine Übernahme angekündigt von Winn-Dixie und Harveys. Ist mir so noch kein Begriff. Ich weiß nicht, du warst schon mal in den USA.
Harveys,
ich weiß nicht.
Sagt mir was.
Natürlich werden die Details nicht kommuniziert, also wie viel man dafür hingeblättert hat, um diese Übernahme zu tätigen. Denn Aldi, wie gesagt, ist nicht public. Das heißt auch, dass sie nicht an der Börse gelistet sind und wir nicht investieren können. Trotzdem, das Netz an Supermärkten wird in den USA weiter ausgebaut. 400 neue Standorte kommen jetzt ran. Aldi ist nach eigenen Aussagen die schnellst wachsende Lebensmittelkette in den USA. Auch das finde ich eine gute Statistik, interessante Statistik. Klar, 120 neue Filialen werden noch zusätzlich eröffnet von Aldi. Und dann sind es 1200 Filialen am Ende des Jahres und das soll auch das Ziel sein. Spannende Sache und ich bin gespannt, wo das dann mal endet, da Aldi, zumindest ein deutscher Export, der vielleicht erfolgreich Fuß fasst in den USA.
Ich glaube, Lidl ist auch wirklich stark in den USA unterwegs, ja.
Ja, die beiden machen das schon ganz ordentlich.
Marcel, du erinnerst dich daran, wir haben darüber berichtet, Intel wollte Tower Semiconductor im Wert von 5,4 Milliarden US-Dollar übernehmen, auch ein Foundry-Unternehmen aus Israel. Und jetzt am Mittwoch musste dieser Deal abgesagt werden. Es gibt Verzögerungen bei der behördlichen Genehmigung aus China. Natürlich cleverer Move, ja, einfach auslaufen lassen, kannst du auch nicht da irgendwie was anderes mehr machen. Das ist echt schade, weil Intel will ja mehr zum Foundry, also zum Auftragsfertiger werden. Und mit Tower Semiconductor werden Mitarbeiter mit langjährigen Branchenerfahrungen sowie Produktionsstellen in Israel, den USA und Japan hinzugekommen. Der CEO Pat Gelsinger sagt, wir sind auf unserem Weg, bis 2025 wieder die Führung bei der Transistorenleistung und Leistungsleistung zu übernehmen, gut voran. Oder wir kommen gut voran und bauen bei Kunden und dem breiteren Ökosystem Dynamik auf. Er fügte hinzu, dass Intel auch in Zukunft nach Möglichkeiten suchen werde, mit Tower Semiconductor zusammenzuarbeiten. Und dieser Ausflug hat gekostet 353 Millionen US-Dollar. Wäre natürlich ein smarter Move gewesen, wenn sie Know-how, also Fachkräfte, Produktionsstätten vielleicht auch zu einem guten Preis bekommen hätten. Ja, tut mir ein bisschen leid. Aber,
ja,
that's life. Ne?
353 Millionen Dollar sind ja die Strafe, die sie dafür zahlen müssen, dass sie jetzt das Unternehmen nicht übernehmen, genau, weil sie eben das ganze Thema jetzt rückläufig sehen. Und es wäre natürlich wichtig gewesen für Intel, hier diesen Sprung mitzunehmen, aber auch traurig, dass natürlich hier die Aufsichtsbehörden wieder die Behörden sind, woran man eben scheitert und das ist eigentlich
nicht schön. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die Chinesen das mit Absicht gemacht haben.
Es kann, also ja, ein Schelm, wer Böses denkt.
Ja, aber es wird natürlich echt düster tatsächlich auch für Intel, weil sie sollen dieses Jahr schon einen Verlust machen von 2,4 Milliarden. Da kommen jetzt nochmal die 353 Millionen dazu.
Wenn es einmal richtig scheiße läuft, dann soll es richtig scheiße laufen.
Ja,
und das Schlimmste
ist ja trotzdem, ja, sie zahlen Dividenden weiterhin. Also sie werden aus der Substanz zahlen, vielleicht irgendwas verkaufen müssen für die Dividende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sie komplett streichen. Das wäre natürlich, das wäre auch eine harte Spekulation.
Oh, das, du hast ja schon mal, also die dass Spekulation gibt es ja schon.
Ist das ja durch, habe ich ja schon gewonnen.
Richtig,
ob genau. Sie nochmal kürzen, wäre vernünftig. Wäre sehr vernünftig, ja.
Okay.
Ich weiß gar nicht, wie viel Cash. Sie haben noch 8,3 Milliarden in Cash. Trauen Sie sich das?
Ja, ist die Frage, ne? Was wirklich mit der Aktie passiert. Wenn Sie da jetzt wirklich ein großes Messer ransetzen, dann.
Ja, die ist ja nur 1,44%. Komm, ich mach's.
Was soll ich nochmal kürzen?
Ja.
Okay. Ja, dann hast du jetzt auch eine Investment-These des heutigen Tages schon.
Intel wird bis Ende 2023
die nochmals
Dividende nochmal kürzen. Wow.
Ja.
Also das wäre, also ich glaube, wenn das passiert,
dann
super Move. Also vernünftig, das natürlich auch zu machen, aber wäre natürlich auch hart.
Wird, denke ich, auch hart bestraft seitens der Aktie, denn die hat sich jetzt zuletzt zumindest erstmal wieder ein bisschen erholt und konnte sich in einer guten Verfassung zeigen, zumindest erstmal so Richtung 33 bis 37, und das würde natürlich sofort wieder den Verkaufsbutton auslösen und dann natürlich Richtung 27, 50 ist dann der Weg schnell frei, wenn hier mal ein Trendbruch der letzten Monate kommt.
Also ich glaube, wenn das passieren würde, dann könnte es wieder auch so ein Buy on Bad News werden, dann dürften alle raus sein, die gar keinen Bock mehr auf Intel haben.
Genau, nach der Nachricht, nach dem Verfall, dann
sagen,
könnte man
jetzt rein.
Mal spekulieren auf die nächsten Jahre. Ja, das stimmt. Das wäre durchaus mal eine Überlegung wert. Bei mir gab es einen Deal noch, den ich mitgebracht habe. Energy Transfer kauft Crestwood Equity Partners.
Auch
und ich kannte beide nicht. Ich bin ehrlich, ich kannte beide nicht. Und diese Übernahme soll in einem All-Stock-Deal im Wert von 7,1 Milliarden Dollar stattfinden. Und da 7,1 Milliarden Dollar nicht wenig ist, dachte ich mir, bringe ich es heute mal mit. Das sind nämlich beides Unternehmen, die im Bereich der Öl- und Gastransporte und Logistik tätig sind. Crestwood-Aktionäre erhalten 2,07 Aktien von Energy Transfer. Danach hält Crestwood 6,5% der Energy Transfer Anteile. Das ist interessant, der Deal, weil die beiden einzelnen Aktien wirklich null attraktiv waren. Ja, also über Jahrzehnte quergelaufen, nicht wirklich was gebracht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es danach besser wird. Aber zumindest hat man jetzt eine regionale Erweiterung des Geschäftsbereiches. Man hat Synergieeffekte. Natürlich beim gleichen Geschäftsmodell kann man hier sicherlich einiges heben, die laut Management auch schon direkte Auswirkungen auf so eine Cashflow-Entwicklung haben wird. Gleich ab dem ersten Tag, wenn man so will. Gebührenbasierte Einnahmen aus langfristigen Verträgen stehen bei beiden dahinter. Das ist natürlich auch, ich sag mal, ein relativ sicheres Geschäft, nur eben, wie gesagt, wenig Wachstum. Die Aktien, wie gesagt, weitestgehend unbekannt. Deswegen Energy Transfer, die WKN WKN A0JJTN und Crestwood Equity Partners, WKN A143NF. Und ja, tatsächlich bin ich gespannt, was draus wird aus diesem Unternehmen. Ich bleibe natürlich skeptisch, für sowas ist immer so eine Sache, aber ist, glaube ich, auch eine relativ sichere Geschichte, weil natürlich vieles oder Gas und Öl muss natürlich auch von A nach B kommen. Insofern, mal schauen, ob es vielleicht da ein bisschen mehr Hoffnung gibt zunächst.
Oh ja. 9% Dividendenrendite hat Crestwood.
Ja.
Es wird auch kein 200% Payout Ratio. Leute.
Das meinte ich damit. Deswegen auch wahrscheinlich sehr, sehr lange seitwärts gelaufen.
Naja. Ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen über Sportwetten. Und ich habe ja auch eine kleine Umfrage gemacht in einer WhatsApp-Gruppe. Und wie viele Menschen man kennt, die aktiv Sportwetten betreiben. Wie viele kennst du in deinem Umfeld? Wie viel Prozent?
Umfeld ist ja schon wieder so eine Frage. Also das wird sich so Richtung 0-5%, wenn, also bei manchen weiß ich es vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ne? Also Sportwetten, ich würde sagen 0 bis 5%, ja.
Also in Deutschland angeblich, ja, 13,2% aller Menschen Sportwetten.
Okay.
Sehr viel. Und es ist auch ein Riesenmarkt. Und in den USA gibt es ja zwei sehr große Anbieter, die das alles digital machen, nämlich DraftKings mit einem Marktanteil von 27,3% und Flutter mit einem Marktanteil von 44,6%. Und was ich gar nicht wusste, was denkst du, wie hoch ist die, und das glaube ich verleitet die Leute auch zum Zocken, weil im Schnitt verlieren die Leute immer nur 5% ihres Geldes. Ja, okay. Aber 5% sind natürlich 5%. Jetzt sucht man natürlich nach kreativen Wegen und jetzt gibt es sogenannte Parlay-Wetten, bei denen auf mehrere Ereignisse gleichzeitig gewettet werden kann. Ja, und das wird immer noch beliebter. Also du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt Fußball guckst, kannst du jetzt sagen, dieser Spieler macht noch 3 Tore oder dieser Spieler wird jetzt noch gefoult und dann zeigt er noch allen nochmal seinen Mittelfinger. Das ist so, okay. also da sind random. Der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Okay.
Und warum wird das angeboten? Das ist natürlich ganz einfach. Die Leute, die kommen dann in so einen Zock und dann auf einmal wird diese Gewinnmarge von 5% auf 20% erhöht. Ja, also sehr, sehr interessant. Und in Illinois, in dem US-Bundesstaat, müssen die Glücksspielanbieter exakte Daten veröffentlichen. Und jetzt kommt's, Marcel. Im Moment machen jetzt schon 60% aller Online-Sportwetten machen diese Parlay-Wetten aus. Also das ist ein Riesenmarkt. Und das sind 27% mehr Geld gesetzt, weil natürlich der Hebel, das ist wie Hebel. Also das ist wie, wenn du sagst, ich gehe auf Amazon mit Hebel 10 und das gleichzeitig paare ich noch mit einem Hebel auf Bayer mit 400. Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und das sind auch nochmal 20% mehr, also vor 2 Jahren waren es 40%, jetzt sind es schon 60. Ist ganz interessant. DraftKings und Flutter, glaube ich, könnten hier am meisten profitieren natürlich, weil wenn man so einen Zock anfängt, dann auch natürlich digital, dann geht das natürlich super gut, super schnell. Ich sehe das auch oft im Stadion, dass Menschen live dann im Stadion viel wetten, auch viel, viel Geld verzocken.
Ja.
Und
sind die Menschen eigentlich wegen des Fußballs da oder wegen des Zockens? Oder
ich machen sie beides draus?
Also, wäre mal interessant.
Aber es ist natürlich schon hart. Also finde ich, wenn du das so...
Ja.
Aber man natürlich... Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied und dann wird natürlich damit beworben, dass irgendwelche Menschen $1 gesetzt haben und haben 34 Spiele in der Kombi-Wette gewettet.
Ja.
Hat geklappt, da sind dann mehr als $500.000 rausgewonnen. Ein Traum.
Ja, wird so die Regel sein.
Ja,
was soll man dazu sagen? Ich finde ja tatsächlich Sportwetten noch ein Ticken nachvollziehbarer als, ich sag mal, so Lottospielen. Ja, weil da wenigstens ja mal irgendwo der Weg dahin irgendwie auch Spaß macht. Aber mit Lotto-Spielen sind halt einfach nur 6 Zahlen, die du angekreuzt hast und dann wartest halt wieder auf den nächsten Tag oder auf die nächsten Tage. Wie auch immer, ich würde es einfach anlegen.
Ich habe mir aber tatsächlich dann nochmal diese Glücksspielbranche und da gibt es natürlich auch ein Evolution Gaming aus Schweden.
Aus der Community, wirklich ein Liebling. Ja, also hat man in den letzten Jahren, haben wir das sehr oft gelesen, was haltet ihr von Evolution Gaming, und das haben wir auch immer wieder mal gehört. Und
ich muss mich revidieren. Ich habe sie auch mal mit, ich mache es jetzt hier schon mal als kleinen Teaser. Es lohnt sich natürlich auch immer, unser anderes Format auch anzuschauen. Verlinke ich auch mal, wo ich mal so ein bisschen unser Wikifolio, also unseren Fonds vorgestellt habe und auch die Watchlist dazu. Und ich habe Evolution mit dazu genommen. Wir haben ja diese Checkliste. Das Unternehmen müsste natürlich unseren Fonds in 4 von 6 Punkten auch besser machen. Und das würde Evolution Gaming tatsächlich machen. Weißt du, was die für eine Bruttomarge haben?
Die wird schon hoch sein, ja.
Fast 100%.
Ja.
Wenn man das rundet, also sie bieten an Live-Casinos, ja. Also du kannst dann dich jetzt einloggen bei deinem Wettanbieter des Vertrauens und dann, bevor du ins Casino gehst, steht dann halt digital da jemand und dreht und wirft die Kugel und dann kannst du da Roulette spielen.
Mhm.
Unfassbar. Unfassbar. Und ich vermute, die sind einfach in irgendeiner Lagerhalle. Da sind die da ein bisschen schick angezogen, schick ausgeleuchtet. Du hast wenig Kosten. Ich vermute, sie sind auch in einem Land, wo auch wenig Löhne bezahlt werden.
Ja, wenn du überhaupt viel Löhne brauchst, ja.
Also das Geschäftsmodell unfassbar.
Ist jetzt auch
unfassbar. Und tatsächlich, ich habe mir das Interesse halber auch mal angeschaut. Und es ist schon sehr interessant, dass du auch so, du kannst dann auch live Poker spielen und Blackjack. Die Damen, die da sitzen, interagieren sogar auch mit dir. Also du kannst sogar mit denen chatten.
Mhm. Ja, ist ja auch eine schwedische Firma. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also schon auch ein europäischer Player. Und die Aktie kam ja auch schon hier und da mal unter die Räder, weil verschiedene Aufsichtsbehörden da etwas dagegen hatten. Also gerade die USA, wir erinnern uns, ist schon wirklich eine Weile her, da ist die Aktie völlig in den Boden gestampft worden, aufgrund dessen, dass man eben die Regulierung, also die haben ja viel Umsatz in den USA auch, weshalb natürlich hier auch Probleme
aber dann im Kurs waren. Ich finde die Aktie doch schon sehr interessant. Ich habe sie damals nicht so für voll genommen, muss ich ehrlich sagen. Aber hinter dem Hintergrund, dass natürlich hier wirklich auch hohe Margen sind, die Aktie war mal bei $197, jetzt sind sie bei 107. Und was man auch natürlich sagen muss, EBIT-Marge 62%. Cash Conversion 92,55%. Interest Cover, ja, sie sind eigentlich nicht verschuldet. Das 197-fache zahlen sie, haben sie Gewinne. Und eine Free Cashflow-Rendite auch 3,43%. Also, es ist schon enorm. Wer mehr wissen möchte, wenn ich es schaffe, nächste Woche machen wir ein Format dazu. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also, ich finde, in einem großen Depot könnte man wirklich mal drüber nachdenken. Sie zahlen auch Dividenden. Also, gefällt mir ganz gut. Wir möchten uns natürlich an dieser Stelle, wie immer, bei allen bedanken, die uns liken, kommentieren, abonnieren, uns weiterempfehlen. Wir wachsen, das macht super viel Spaß mit euch. Und wir waren auf Platz 34 der Charts letzte Woche. Also, was will man eigentlich mehr, lieber Marcel?
33. Das ist das geilste Limit.
Und deswegen möchten wir dich recht herzlich einladen, uns jetzt auf Spotify, auf Apple iTunes, bei Podcasts natürlich 5 Sterne zu geben. Und dafür gibt es jetzt auch noch meinen Top der Woche, Marcel. Hast du schon mal über TUI Reisen gebucht?
Nein, tatsächlich noch gar nicht.
Ja. Ich auch nicht. Und wir wissen es ja, Corona-Hilfen wurden TUI gewährt, weil TUI anscheinend systemrelevant ist.
Klar.
Und deswegen ist, glaube ich, auch jetzt das, was sie vorhaben, auch das systemrelevant und deswegen auch mein Top der Woche. Also, TUI wird sein Geschäftsmodell ändern.
Okay.
Sie werden das machen, wo ihre Kompetenzen einfach liegen, nämlich sie werden Fondsmanager. Und die Bilanz ist schwach, doch der CEO ist willig. So würde ich es sagen.
Schöne Überschrift. Das geht auch in
der
Bild.
Der CEO, Sebastian Ebel, hat sich als Ziel gesetzt, das EBIT unfassbar auf 1,2 Millionen Euro zu steigern.
Ja. Milliarden, ja.
1,2 Milliarden Euro. Und das wären mehr als die 900 Millionen Euro, die der Touristikkonzern 2019 vor Beginn der Pandemie erzielt hat. Und weißt du, wie das gelingen soll? Die Bilanz ist schwach, doch der CEO ist willig.
Ja.
Das gefällt mir.
Ja, mir
mit
auch.
Einem Fonds. Der Touristikkonzern will über einen Fonds mehr Geld bei institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds einwerben und hat deshalb die Hansa Invest aus Luxemburg damit beauftragt, jetzt einen weiteren Fonds für sie aufzulegen. Das geplante Fondsvolumen von 500 Millionen Euro soll jetzt auch noch ausgebaut werden. Und dann investiert TUI in Hotels, in Resorts. Finde ich eigentlich eine coole Idee, um zu sagen, wir kriegen dann natürlich vielleicht bessere Deals, weil wir Miteigentümer sind, wir erhöhen unsere Margen. Also gefällt mir richtig gut, tatsächlich, diese Anlagestrategie. Aber dann kam ein weiteres Statement auf dieser Pressekonferenz. Schuster, bleibt bei deinen Leisten, aber wir haben einen willigen CEO.
Genau.
Man will gegebenenfalls noch weitere Fonds auflegen, zum Beispiel im Bereich erneuerbare Energien. Warum? Ja. Wieso? Das erschließt sich mir schon wieder
nicht. So wie bei Shell.
Eigentlich, ja, ne? Das ist so, mein Gott, das ist wie, als wenn hier, was weiß ich, irgendein Fußballer jetzt auf einmal sagen würde, ich werde Autobauer.
Ja, ich werde Rennfahrer.
Der wird Rennfahrer, ja.
Okay. Naja,
also ich finde die Idee, fand ich super spannend, deswegen mein Top der Woche für die halbe Idee zu sagen, man macht einen Fonds, finde ich wirklich cool. Ich glaube, könnte auch ein schöner Hebel sein. Man könnte sich auch Kapazitäten in manchen Hotels sichern. Man könnte mitbestimmen.
Ja.
Aber dann bitte jetzt nicht anfangen, in Windkraft und PV-Anlagen zu investieren, oder?
Wahnsinnig Rückenwind, ne?
Warum?
Das Management. Aber ich meine, am Ende kann es nur ein Top sein, weil wenn ein kriselndes Unternehmen, das Management keine guten Ideen entwickelt oder keine weiteren Ideen entwickelt, dann ist das natürlich eher ein Flop.
Das Schöne ist für TUI, wenn sie externes Geld nehmen, nämlich von anderen Investoren, das ist so wie Steuergelder, das gibt man einfach aus und kauft sich hier und da mal ein bisschen ein. Ja, und
wie hoch ist die Schuldenquote noch? Das ist halt wirklich mal eine interessante Frage.
Also die TUI Aktie hat ja schon stand 2019 bei 33,57 Euro am 8. November, 75. Sollten sie das schaffen, mit den, glaube ich, sehen wir auch wieder alte Allzeithoch von knapp 50 Euro.
Na, Allzeithoch wäre es tatsächlich nicht, aber...
Oder also wir können jenseits der...
Weit weg von Allzeithoch, aber darüber müssen wir, glaube ich, nicht mehr reden.
Aber in den letzten 5 Jahren waren wir so mal bei 46,42 Euro am 17. August 2018. Sollten sie 1,2 Milliarden Euro schaffen, glaube ich, könnte die Aktie dort wieder stehen. Auf gar keinen Fall jetzt investieren, auch nicht spekulieren. Das, nein.
Ja, das Schöne an Plänen ist ja, dass sie noch nicht umgesetzt sind.
Richtig.
Und da wird die Aktie noch eine Weile brauchen, bis sie sich hier irgendwo in irgendeine Richtung bewegt, also wenn es nach oben bewegen sollte. Und wie gesagt, ist schon gut erstmal, dass es eine Möglichkeit gibt, vielleicht einmal eine neue Idee, eine Erweiterung des Horizonts, wie man vielleicht auch wieder das Unternehmen auf guten Fuß setzt. Insofern bleibt es spannend, aber für mich nach wie vor definitiv zu 100% kein Investment Case. Der norwegische Staatsfonds hat mal wieder die Bücher geöffnet und ist mein Top der Woche. Sie haben dieses Jahr bisher 10% Rendite machen können. Sie sind der weltgrößte Staatsfonds nach wie vor. Und das heißt, in Summe sind 130 Milliarden Euro mehr dazugekommen.
Zeigt, ich habe gehört, wie viel das pro Person sind. 23.000 Euro.
Zack, so schnell kann es gehen. Das heißt eben auch, dass langfristig Denken an der Börse sich auszahlt. Klar ist das letztes Jahr dieser Fonds auch unter die Räder gekommen. Ja, die Börsen sind runtergegangen und der Fonds hat zum Beispiel 14% Verlust gemacht im letzten Jahr, aber die ganzen Jahre davor waren eben immer positiv und jetzt sind sie ja auch schon wieder zurück und der Weg ist ja erstmal wieder nach oben hin frei. Ich finde nach wie vor, es ist ein sehr, sehr gutes Modell, auch für die Altersvorsorge oder eben auch das Thema, wie es eben die Schweden machen. Auch das ist natürlich eine kluge, interessante Lösung. Besser als unsere. Wir kennen alle unsere gesetzliche Rentenversicherung, die ist eher staatlich mit Steuergeldern getragen. Insofern weiterhin eine gute Möglichkeit, vielleicht das Ganze auch mal weiter und stärker zu etablieren in Deutschland. Es ist zwar jetzt schon, die ersten Schritte sind gemacht, das ist auch gut so, aber hier kann natürlich noch mehr passieren. Das würde ich zumindest begrüßen. Und ja, wer da sagt, wir haben ja mal kein Öl, ja, mag sein, aber wir haben natürlich eine ganz andere Wirtschaftsleistung, viel mehr Power dahinter, die, ja, ich sag mal, auch hätte viel eher schon genutzt werden müssen. Aber jetzt, ja, kann man natürlich das rückgängig nicht oder nicht mehr rückgängig machen. Jetzt muss man natürlich in die Zukunft schauen. Wäre schön, wenn wir das auch so hätten.
Kann ich nur so unterschreiben. Marcel, du weißt es ja doch selber, unser Staat, wieso auch immer, hält so gefühlt als einziges Land an Wasserstoff fest. Ja?
Ist also, das so? Ist es das Einzige?
Ich weiß wir nicht. Wir sind tatsächlich so, dass wir sagen, wir brauchen E-Autos und Wasserstoffautos und das sollte gefördert werden und ein Wasserstoffnetz sollte ausgebaut werden. Also wir sind schon sehr, sehr weit zu sagen, man sollte zweigleisig fahren, wo eigentlich alle es auf E-Mobilität auch auslegen. Und warum ist das so? Und das Handelsblatt hat jetzt herausgefunden, ich möchte seinen Namen nicht nennen, deswegen nenne ich ihn Mr. X.
Okay.
Ja, es gibt einen Abteilungsleiter, nennen wir ihn Herrn X, man kann das auch alles nachlesen im Handelsblatt. Und dieser Abteilungsleiter ist Abteilungsleiter der Grundsatzabteilung für die Transformation im Verkehrssektor. Und Herr X ist maßgeblich daran beteiligt, dass Deutschland diese ganze Wasserstoffinfrastruktur aufbauen wird. Ich vermute, hier werden Milliarden wieder verbrannt werden. Und jetzt kam heraus, er hat etwas über sich verschwiegen. Und Marcel, was denkst du, was hat er über sich verschwiegen, warum er so auf Wasserstoff drückt?
Hier sicherlich hat er irgendwelche persönlichen Interessen da, die im Hintergrund laufen.
Dieser Mann hat tatsächlich, er kommt aus der Wirtschaft, von der Universität. Er hat 3 Patente im Bereich Wasserstoff, die so bahnbrechend sind, dass er tatsächlich diese hält.
Okay.
Ach Leute.
Ja.
Ja, also und das ist ja auch okay, wenn man sich einen Wasserstoffexperten vielleicht irgendwo ins Ministerium holt. Aber er hat das nie publik gemacht. Ja, das Handelsblatt hat das jetzt herausgefunden und auch unser Staat scheint schon sehr viel Geld in die Forschung investiert zu haben, auch Sachen, die er eigentlich schon wusste. Aber er wollte es halt nie bekannt geben.
Ja.
So wie wir immer sagen, beachtet unseren Disclaimer, muss er eigentlich auch sagen, klar, ich komme, aber natürlich muss er auch aufzeigen, die Patente sind seit 2 Jahren ausgelaufen, aber natürlich hast du einen Interessenskonflikt, meiner Meinung nach, wenn du 3 Patente hältst im Bereich oder gehalten hast für 20 Jahre im Bereich Wasserstofftechnologie, dann hast du natürlich auch ein persönliches Interesse daran, dass das, was du erfunden hast, mit entwickelt hast, natürlich auch dann erfolgreich wird.
Ja, viele Dinge, wo man hier ansetzen kann. Also klar, Wasserstoff vielleicht für die Mobilität im Fahrzeug vielleicht nicht unbedingt das größte Thema, aber ja, dürfen wir natürlich nicht vergessen, es gibt ja auch noch Schiffe, es gibt Flugzeuge, die dieses Thema vielleicht spielen. Es gibt natürlich auch Energieversorger, die ihre Gaskraftwerke, also wir haben auch hier in Leipzig eins, was auch respektive ja, mit Wasserstoff betrieben werden könnte. Darauf darf man vielleicht auch nicht oder darf man vielleicht nicht so engstirnig auf das auf den Verkehrssektor gehen.
Es geht nur für den
Patente, die er hat.
Verkehrssektor.
Genau, ja. Ich meine nur aber, dass ja, also das ganze Thema Wasserstoff schon wieder, ich sag mal, ganz unter den Teppich gekehrt wird. Der zweite Fehler oder das nächste, was man halt sieht, ist, warum Deutschland dann im Prinzip als Staat investiert, also Steuergelder in die, also warum überhaupt investieren? Ich meine, am Ende ist es ein Thema, gibt die Rahmenbedingungen vor und private Unternehmen ja, sollen sich Gas geben und wenn die dann am Kapitalmarkt Gelder verbrennen, weil es eben nicht aufgeht, weil es sich nicht trägt, völlig egal, Hauptsache wir sind ja, offen in der Technologie und wer da irgendeine Lösung mit beiprägt, weil er vielleicht doch irgendwelche Effizienzgewinne oder was auch immer
genau,
vor sich schiebt, dann ist das ja schon mal positiv. Insofern, ja, das geht natürlich nicht, dass man hier wieder irgendwelche Interessenskonflikte hat, insofern.
Und man könnte ja auch zum Beispiel auch grün investieren, zum Beispiel bei unserem heutigen Werbepartner, nämlich bei Evergreen.
Genau.
Du bist auch privat mit dabei.
Exakt.
Erzähl mal ganz kurz, worum geht's bei Evergreen?
Ja, bei Evergreen fühle ich mich insofern wohl mit den Geldern, die ich eigentlich, ich sag mal, irgendwo in der Hinterhand habe, halten ja, möchte, nicht investieren kann langfristig am Aktienmarkt, weil ich eher drauf zurückgreifen muss. Und hier habe ich natürlich die Möglichkeit, über sogenannte Pockets, also kleine einzelne Taschen, vorher zu definieren, ist das jetzt zum Beispiel für die Steuer als Rücklage gedacht, ist das jetzt für Investitionen, die jetzt kurzfristig oder mittelfristig anstehen und auch der Urlaub oder eben das ja, nächste Fahrrad oder was man sich eben gönnen möchte. Ja, oder keine Ahnung, Haushaltsgeräte für zu Hause, falls das nächste kaputt geht, kann ich dann eben hier immer ein bisschen besparen und habe dann, ich sag mal, eine relativ defensive, bis aber auch eine relativ offensive ja, Anlagestrategie, kann da auch zwischen den Stufen wählen und dann auch dahingehend, ich sag mal, zuschauen, dass es etwas mehr wird, wenn insofern alles aufgeht
ja,
und hab dann zumindest, ich sag mal, die bessere Alternative, als einfach irgendwo tot auf einem Konto liegen zu lassen und das gefällt mir sehr gut.
Genau, also man kann zwischen 10 Stufen wählen, hier kann man sich selber auch mal einschätzen, wie risikoavers bin ich überhaupt, also möchte ich viel mehr Sicherheit, dann geht sehr viel in Anleihen. Aber es gibt ja jetzt auch noch was und das machen wir. Es gibt ja einen Anleihenfonds, grüne Anleihen. Dazu hatten wir auch ein schönes Interview mit dem Even. Wir haben jetzt schon zweimal eingezahlt, sind minus 1,38%. Also steht da aktuell der Fonds, aber er ist sehr nachhaltig. Er investiert tatsächlich dunkelgrün und wir wollen einfach auch mal gucken, wie das Ganze funktionieren kann mit Anleihen, weil wir haben ja beide keine Affinität zu Anleihen, muss man tatsächlich sagen. Wir haben jetzt Aktienanleihen mit, aber auch hier einen Anleihenfonds und da ist mir doch lieber, dass ein aktiv gemanagter Fonds vielleicht etwas, wo ich wenig Ahnung von habe, einfach dahinter steht. Und ich würde sagen, wir stellen sämtliche Infos zu Evergreen natürlich für euch in die Shownotes. Und jetzt erzähl mal, was hat dich denn die Woche so aufgeregt?
Ja, erstmal war es gar nicht viel, aber tatsächlich wollte ich erst Lisa Paus nehmen, die ja hier ihr Veto gegeben hat für, ja, ich sag mal, den wirtschaftlichen, was ohnehin immer schon zu wenig ist, aber ich will gar nicht so politisch werden, deswegen ja, habe ich einen neuen Flop gefunden und zwar, der ist auch erst am Donnerstag jetzt, ich sag mal, eingetreten, Edgen, die Aktie Edgen im freien Fall und das kann man genau so sagen, ohne zu übertreiben, denn minus 28% sind durchaus ein sehr signifikanter Rücksetzer. Und der Grund dafür ist so eine Art perfekter Cocktail aus Wachstumssorgen, weil Konkurrenzdruck, der sich offensichtlich erhöht. Man hat hohe Investitionen, um eben genau diesem Wettbewerb zu begegnen. Operative Gewinnmarge, die sinkt natürlich auf längere Sicht, gerade das als Folge natürlich. Und diese ganzen Entwicklungen treffen eben zusammen auf eine nachlassende Wachstumsdynamik bei einer enorm hohen Bewertung. Und all das kommt heute zusammen und mündet in einer 30% Rücksetzer rund. Und das tut natürlich erstmal der Aktie weh. Das tut natürlich auch jedem, der investiert ist. Und da ich sag mal, so ein Tech-Vorbildsunternehmen aus Europa investiert war, der hat jetzt natürlich schon wieder, ja, naja, kein glückliches Händchen gehabt, zumindest in ja, dem Moment nicht. Ne? Ich meine, klar, man muss es langfristig sehen, aber am Ende des Tages tut das natürlich schon mal weh. Und ja, ich gehe mit, diese Bewertung war unendlichst hoch gefühlt, also über 60 Milliarden war die Aktie zeitweise auch wert und hat da ja noch nicht mal 2 Milliarden Umsatz gemacht. Das tat natürlich, ja auch, ich sag mal, hat auch relativ viel Zukunft mit eingepreist. Nun, der Abverkauf recht stark, die Unterstützung konnte nicht gehalten werden bei 1.150 €. Da ging es halt schon rasch runter. Wenn das sich heute nicht im Laufe des Donnerstags sich wieder erholt über die 1.150, dann ist diese Unterstützung erstmal dahin. dann sehe ich hier Kurse relativ schnell und auch deutlich Richtung 890 laufen, weil da erst die nächste große Unterstützung ist. Und das wäre natürlich wiederum nochmal ein weiterer ordentlicher Verfall der Aktie. Also wer hier einsteigen will und so, der sollte vielleicht, also gerade auf langfristiger Sicht, ne, also die, die traden, die wissen sowieso eher, wie sie mal hoch rein und raus gehen. Aber für die langfristig Orientierten aufpassen, hier gibt es noch Abwärtspotenzial, wenn die Unterstützung heute Abend nicht halten sollte.
Dann kommen wir zum Thema der Woche, Marcel. Und das ist natürlich super spannend, weil jetzt mussten natürlich alle Großen mal bekannt geben, was haben sie geh- und verkauft. Und es gibt eine super Webseite, die heißt dataroma.com. Mhm. Und da kann man sich das anschauen, wer hat wie was gekauft. Und ich würde dich da jetzt so ein bisschen durchführen.
Gern,
ich habe 6 Bekannte mitgebracht, ja. Und wir starten mit der Bill Gates und Melinda Gates Foundation.
Oh, wow, ja.
Und das richtig Coole ist, ich zeige es dir hier auch nochmal, du siehst tatsächlich, was haben sie alles in ihren, ja, in ihrem Trust jetzt sozusagen, was haben sie verkauft und was haben sie gekauft. Und Bill und Melinda Gates haben im Q2 2023 nichts verkauft.
Okay.
Sie haben gekauft, ganz neu, Anheuser-Busch, 1,7 Millionen Aktien. Das bedeutet, insgesamt 0,23% ihres Portfolios sind jetzt in Anheuser-Busch. Finde ich ganz interessant. Ich sehe aktuell kein wirkliches Investment-Case für Anheuser-Busch. Wie ist es bei dir?
Ja,
fällt dir also was spontan ein?
Die Frage ist natürlich, wie weit gelingt es, auch Wachstum wieder zu generieren durch Alternativen zum reinen Bier? Also ja, sprich irgendwelche Mixgetränke, alkoholfreie Geschichten, vielleicht auch Limos. Das wird spannend. Ich meine, Anheuser-Busch hat mir letzte Woche schon besprochen, weil sie ja auch ein gewisses Segment abgegeben haben,
ja,
an Tilray. Und dürfen wir auch nicht vergessen, mal die Verbindung zu setzen, dass ja auch Bill Gates selbst ja bei Heineken eingestiegen ist.
Das stimmt.
Also offensichtlich steht er auf Bier und würde da auch nicht auf einen setzen, sondern vielleicht auf mehrere.
Dazu haben sie eine Position um 5,453 Millionen Aktien erhöht auf insgesamt 4,42% ihres Portfolios. Das bedeutet, sie haben jetzt ihre Position um 27,69% erhöht. Kannst du dir vorstellen, welche Aktie das ist? Die so. Berkshire Hathaway.
Ah, ja, ja. Vom guten Freund Warren.
Ganz ja, genau. Als nächstes habe ich mitgebracht Bill Ackman, ja, von der Pershing Square Holding. Verkauft in Q2 haben sie 4 Aktien, aber auch nur reduziert. Lowe's um 25% reduziert. Chip Bottle Mexican Grill minus 7%. Restaurant Brands minus 3,5%. Und Canadian Pacific Kansas City um 0,49%. Oft ist es aber auch so, dass sie das einfach machen müssen, weil es zum Beispiel Abflüsse gibt aus dem Fonds.
Rebalancing ist
sie
auch ein Thema.
Sie haben 3 Positionen erhöht. Hilton Worldwide Holdings, die Hotels, 0,36%. Howard Hughes Holding, habe ich noch nie gehört vorher. Du?
Mm-mm.
Ha, nein. Ha, 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 ha. Und dann schauen wir mal, was macht die Howard Hughes Holding? Ist Immobilienentwickler.
Ah ja.
Ja,
okay.
Könnte vielleicht auch ganz interessant sein. Ich finde, wenn man sich das anschaut, dann kann man natürlich auch so ein bisschen mal neue Unternehmen auch entdecken. Und eine Position um 16% hat er erhöht auf 1,46% seines Portfolios. Alphabet.
Hm,
ja, also okay, hier hat er nochmal ordentlich zugekauft. Was ich bei Bill Ackman in seiner Pershing Square Management Holding eigentlich sehr interessant finde, ist tatsächlich, Marcel, er hat gerade mal 8 Positionen, ja. Also er ist sehr fokussiert. Die größte Position bei ihm ist Chip Bottle Mexican Grill, Restaurant Brands, Lowe's und dann kommt Hilton. Machen wir weiter.
Spricht ja auch dafür, dass er dann wirklich rebalanced hat. Also sprich, dass er dann ja einfach mal ein bisschen verteilen wollte für die neuen Positionen.
Ich habe jemanden mitgebracht, der aktuell ja, glaube ich, auch so ein bisschen in der Kritik steht, weil man nicht weiß, also es gibt Short-Seller-Reports gegen ihn. Nämlich Carl Icahn mit Icahn Capital Management. Verkauft hat er zu 100% die Herc Holding und die Henry Energy und hat 25% seiner Aktien bei der First Energy Corp verkauft. Und was immer ganz interessant ist, er kauft gerne seine eigenen Aktien, nämlich Icahn Enterprise hat er um 11,5%. Natürlich, wenn du glaubst, da ist nichts dran, dann macht es natürlich Sinn, deine eigenen Aktien auch zu kaufen. Und Southwest Gas hat er gekauft. Die größte Position aktuell in seiner Holding ist tatsächlich mit 62,71% seine eigene Holding.
Ja.
Das finde ich schon. Also man kann ja selber auch investieren, aber
echte Hybris, ne?
Ich würde jetzt hier nicht investieren. Ich weiß nicht, wie du das
siehst. Nein, auf keinen Fall.
Also sehr viel Energy. Oxy, Southwest Gas, CVR Energy, First Energy und dann kommt Xerox, die Drucker.
Nein. Immerhin.
Nächster, ist Daniel Loeb mit Third Point. Die sind ja auch sehr, sehr aktiv.
Ist sehr umtriebig, ja.
Er hat auch richtig viel verkauft, ja. Also mal im Schnelldurchlauf, was er verkauft hat. Global Blue Group, Danaher, PGE, EG, HCA, Alphabet, Colgate, Palm Olive, Salesforce. Also, was jetzt kommt, sind 100% Reduktion, ja. Colgate, Salesforce, United Health, National Instruments und noch andere, die ich jetzt nicht so kenne. Okay. Aber es ist schon Colgate, Salesforce, United Health und National Instruments rauszuhauen. Gekauft hat er auch sehr, sehr viel, ja. Er ist neu dabei bei Amazon. Hat eine Riesenposition aufgebaut. 7,83% seines Portfolios.
Ui.
TSMC, Nvidia, die ICE.
Nvidia?
Ja, okay. 3,1% seines Depots. Activision Blizzard, Uber, Black Knight, Hertz, Fidelity und noch eins Back. Jetzt schauen wir uns mal an, was auch hier in seinem Depot. Die größte Position ist mit 13,67% PGE. Kenne ich nicht. Ist, glaube ich, aber auch Energie.
Mhm. Ja, ist eine Energieversorgung.
Danaher hier mit 9,14% und neu Amazon mit 7,83%.
Okay, ja. Schon eine echte Umstrukturierung. Und vor allem auf dem Niveau von Nvidia hat jemand Mut bewiesen.
Also unfassbar hier. Aber also, wie gesagt, die Seite stellen wir mal in die Shownotes. Passt auf jeden Fall. Machen wir weiter mit einem, den ich sehr, sehr cool finde. Terry Smith. Mhm. Ja, er geht ja auch so, wie wir unser Wikifolio behandeln. So geht auch er vor. Er hat auch ein bisschen was verkauft, aber ich glaube, das ist Reselling. Aber man kann es auch natürlich wie immer in seinem Letter auch. Also er schreibt direkt, warum diese Position verkauft oder reduziert wird. 100% hat er verkauft Amazon und Edward Life Sciences. Dann hat er noch Google, Estee Lauder, Microsoft, das ist aber nur so Rebalancing gewesen. Aber wie gesagt, ganz groß hat er verkauft Amazon und AdWords. Er hat gekauft Procter & Gamble, Graco, Marriott, Mastercard, Edex, Waters, Otis, Visa, nochmal Edex, also Edex mit Doppel-X, Striker und Exponent. Größte Position in seinem Fonds ist mit 12,88% Microsoft. Dann Striker mit 7, Meta mit 6,8, Philip Morris mit 6,47. Also auch hier einfach sehr solide Unternehmen, die er mit dabei hat.
Ja.
Einen habe ich noch.
Okay.
Warren Buffett.
Genau.
Natürlich mit der Berkshire. Verkauft. Hatte er sogar 3 Positionen zu 100%.
Mhm.
Diese sind Vitesse Energy, Marshall McLean und McKesson.
Ja.
Also wir sind antizyklisch dabei.
Genau.
Dann hat er Activision um 70% reduziert, Global Life um 60%. GM, General Motors um 45%. Die Position hatte er sehr, sehr lange. Ich glaube, über 10 Jahre tatsächlich. Kelnies 39% und Chevron um 7,01%. Er hat ja 140 Milliarden immer noch in Cash da liegen. Und er kauft weiter zu weitere 5% Oxy.
Sein
Hier
Ding,
passiert
ja.
was.
Ja, aber noch was ganz anderes hat er
Die
interessant Ahorten, gekauft.
Genau.
Komplett neu.
Eben. Den und Lennar, also beides Homebuilder.
Ja,
also
noch ein dritter kommt
Häuslbau
dazu.
Und NVR.
Und auch Capital ein Häuslerbau.
One Financial.
Und ein Häusler
Finanzierer.
Und da haben wir einen ziemlich großen Sektor Richtung Hausbau. Und das finde ich super, super spannend, gerade auf der Hochzinsphase, die wir gerade erleben. Krasser Move.
Dann haben wir 51% seines Portfolios machen Apple aus.
Ja.
Wahnsinn. Dann kommt die Bank of America mit 8,51% und American Express mit 7,59%. Ich glaube, Amex, die haben jetzt nochmal ein richtiges Hoch. Die werden nochmal richtig viel Geld verdienen. Die Kreditkartenschulden sind ja über 1 Trillion US-Dollar jetzt schon.
Nicht schlecht.
Ich glaube, wenn hier irgendwann mal der Margin Call kommen würde, ich weiß nicht, American Express wahrscheinlich sehr gut gelaufen, oder?
Ach, American Express ist ja immer, ich sag mal, eher zyklisch unterwegs als Visa und Mastercard. Und ich sag mal, haben jetzt auch keine Hochs erreicht im Rahmen dessen.
Also
sind immer noch in ihrem ja mittlerweile anderthalb oder fast zweijährigen Seitwärtstrend gefangen. Und mal schauen, wann da der Ausbruch kommt. Wie gesagt, ich würde auch eher auf Visa und Mastercard setzen.
Ganz. Genau.
Interessant, natürlich.
Sollten wir so ein bisschen fortführen, dass wir so alle drei Monate mal schauen,
Absolut.
Wie hat sich's bei den Maestros und Maestrinnen entwickelt.
Genau, bei Warren Buffett habe ich es ja auch gelesen gehabt, gerade auch das Thema Immobilien finde ich da super spannend, wie gesagt, ist nicht ganz zu unterschätzen. Ich glaube, wenn Warren Buffett mit seinem Team hier so tief und so auch so groß zugreift in dem Bereich des Häuslermarktes, kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier bald eine Erholung sehen werden. Nicht nur die Aktien sind ja auch gut gelaufen, sie haben ja auch immer noch gut verkauft von Dia, Horten und Lennar, die sind alle mit sehr guten Ergebnissen durch dieses Quartal gekommen oder eigentlich auch durch das ganze Jahr bisher. Und das ist schon beachtlich da oder aufgrund dessen, wenn man auf die Zinsen noch beobachtet. Und die werden auch dementsprechend sicherlich auch schnell mal wieder Richtung Süden gehen und auch mal wieder ein bisschen gesenkt werden die nächsten Jahre. Und ich glaube, dann hat er hier doch einen ganz guten Einstieg gefunden, gerade auch, weil die Aktien eigentlich gar nicht so richtig unter Druck geraten sind. Ganz anders als in Europa, ne? Wo Immobilienunternehmen tatsächlich ziemlich platt liegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch hier und da eine Chance lauert. Interessant.
Kommen wir zur Community-Frage. Wir haben eine Frage bekommen, wie wir es denn noch sehen mit Royalty Pharma, weil die Cantona Schweizer Nationalbank zugekauft hat. Wir haben keine Quelle dazu gefunden. Also wenn ihr eine findet, schreibt sie gerne in die Kommentare. Aber ich bin investiert, ich bin weiterhin überzeugt. Es ist für mich mein aktiv gemanagter Fonds.
Genau, für mich ist die Bewertung aktuell noch anders. Ich finde sie zwar aussichtsreich, ne? Tolles Unternehmen, gutes Geschäftsmodell, aber nach wie vor ist der Trend nicht ganz passend. Klar, jetzt gab es erstmal eine Unterstützung, die das zweite Mal getroffen wird. Das könnte eine Bodenbildung sich herauskristallisieren, ist aber aktuell nicht erkennbar. Insofern aufpassen vor zu frühen Einstiegen. Wartet einfach auf den Ausbruch und dann habt ihr zumindest den Rückenwind auf eurer Seite. Ich glaube aber, am Geschäftsmodell muss man, glaube ich, nicht viel gegen sagen, weil es ist tatsächlich ziemlich, ich sag mal, auch stabil aufgebaut.
Investmentidee, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe zumindest den Hinweis mitgebracht, dass man mal Solar Edge langsam auf die Watchlist legen sollte und dann vielleicht auch fokussierter legen sollte.
Okay. Die Aktie
ich bin gerade dabei. Die Solar Edge Aktie ist ja stark unter die Räder gekommen nach den Quartalszahlen, ist danach nochmal weiter gesunken und mittlerweile ja schon mit 160 Dollar fast, also etwas drüber noch, sehr stark gefallen. Nun ist zwar der Trend gebrochen, der Seitwärtstrend, der sich auch hier vonstatten gegangen ist, aber die Aktie wird früher oder später bremsen. Wir haben eine Kapitalisierung von 9,6 Milliarden bei über 3 Milliarden Umsätzen, bei immer noch nicht so schlechten Aussichten in Sachen des Wachstums, mal abgesehen vom kommenden Quartal, aber das Gesamtjahr und auch die nächsten Jahre werden hier wahrscheinlich nicht allzu schlecht laufen. Und glaube ich, ist ein Rebound, weil Solar Edge relativ schnell zu sehen bei Enphase Energy, wo ich ja eher hintendiere, rein aus langfristiger Sicht, würde ich noch warten.
Ich dass jetzt der, auch als Anwender.
Ja, oder als Anwender, genau, ist natürlich auch nochmal eine andere Sicht. Aber wie gesagt, da ist der Abwärtstrend noch intakt. Da würde ich warten, bis der Ausbruch kommt. Aber hier ist eher so ein Rebound-Thema, relativ greifbar, sage ich mal, spätestens bei 100 und 140 sollte also hier nochmal eine Unterstützung bei 160 Dollar reißen. Ist hier die 144 relativ wahrscheinlich stabiler. Da müsste schon viel passieren, dass diese Aktie da nochmal drunter rutscht. Insofern könnte hier eine Chance lauern. Trotzdem natürlich, wenn man das Risiko mitbringt, dass es eben auch volatil werden kann. Und B, dass man vielleicht auch langen Atem hat. Ja. Oder einen Stopp setzen. Man sagt, okay, wenn es unter die 160 geht, hier bin ich strikt wieder raus.
Trading Stop geht ja auch.
Auch das, ja, wenn man Gewinn schon ist, genau, kann man auch machen. Und dann kann man da zumindest das, was eintritt, irgendwo auch kalkulieren. Trotzdem, ich würde es tatsächlich sehr, sehr nahe legen.
Was haben KI, Streaming und Metaverse alle gemeinsam? Sie sind natürlich digitale Zukunftstrends. Und man kann das mit vielen Aktien spielen, aber es gibt auch eine Aktie, mit der kann man alles drei spielen. Und Marcel, weißt du, wer das ist? Meine Investmentidee der Woche, Comcast. Warum denn das? Wie spielt man denn dies jetzt mit Kabelfernsehen, Universal, CNBC, NBC und einem Anteil von Hulu, der nächstes Jahr wahrscheinlich eher an Disney verkauft wird? Ganz einfach. Es ist das Breitbandgeschäft von Comcast, nämlich DSL und Glasfaser. Comcast ist sehr froh, geht auch sehr offensiv damit um, dass der Anteil des Kabelfernsehens in den USA sinkt. Comcast meldet 12,6% weniger Kabelkunden als letztes. Und was passiert? Es verbessert die Margen. Es sinkt vielleicht ein bisschen den Gewinn, aber die Margen, den Umsatz, aber die Margen steigen, weil Comcast sagt selber, Investoren, vergesst Kabel-TV. Wir investieren dort nicht mehr rein. Das ist einfach jetzt eine Cash-Cow und die wird so lange gerettet, bis die Kuh tot umfällt. Und man konzentriert sich auf 6 Geschäftsbereiche, die mehr als 10% Umsatz- und Gewinnwachstum pro Jahr aktuell beisteuern. Und sie haben schon ein Gesamtumsatzvolumen von 70 Milliarden US-Dollar. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten in Deutschland ein Unternehmen, das 70 Milliarden US-Dollar Umsatz machen würde.
Ja, es gibt ein paar, aber tatsächlich wäre es interessant.
Ja, und diese sind die Geschäftsbereiche Breitband für Privathaushalte, für Unternehmen, Mobilfunkdienste, Themeparks, Streaming und natürlich Studios. Gesamt kombiniert, wie gesagt, wachsen sie über 10% pro Jahr. In den nächsten Jahren sollen diese 6 Bereiche schon 75% des Gesamtumsatzes von Comcast ausmachen. Comcast schafft es, seine Gewinne mit über 10%, aber auch die Cashflows mit über 10% zu steigern. Und sie machen das einzig Richtige auf diesem Niveau. Sie kaufen richtig aggressiv Aktien zurück aus den Cashflows, weil die Aktie hat aktuell eine Bewertung für nächstes Jahr. Ein KUV von 1,55, ein KBV von 2 und ein KGV von 11,8. Dazu gibt es noch eine Dividendenrendite von 2,7%. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Aktie groß zusammensackt. Und ich glaube, wenn sie das alles so weiterhin delivern, die Aktie ist noch 25% vom Allzeithoch entfernt. Deswegen würde ich dir auch jetzt noch eine Spekulation diese Woche anbieten. Sie werden locker noch 15% dieses Jahr machen.
Okay, ja, wäre natürlich eine sportliche Geschichte.
Wie siehst du das jetzt nach meinen doch etwas längeren Ausführungen?
Ja, also ich bin kein Fan von Comcast, einfach schon deswegen, weil eben noch dieses alte Geschäft mit drin ist. Also ich bin kein Fan von Unternehmen, die, ich sag mal, klar sind im Wandel und machen alles erstmal richtig. Ein Großteil mittlerweile, muss man ja auch schon sagen, fairerweise, du hast ja völlig recht, kommt schon aus aus dem guten Teil des Geschäftsmodells. Ja. Trotzdem muss man natürlich erstmal das Schlechte loswerden und dann ist die Frage natürlich, wie lange hält man das, wie lange kann man das auch den Aktionären wieder so verkaufen. Ist immer ein bisschen schwierig, wie ich finde. Die Schwankung hat mir zuletzt ja auch nicht so gefallen, die Jahre, aber gab es ja auch hier und da mal Übernahmen. Dann hat man auch Sky noch mit drin im Portfolio, das darf man auch nicht ganz vergessen, Sky Deutschland soll verkauft werden. Also ist natürlich echter Umbruch und wenn das gelingt, sicherlich eine schöne, stabile Aktie, so Renditen mitzunehmen. Wäre nicht meine erste Wahl, aber ich kann nicht verstehen. Ich würde sie vor allen Dingen nicht als Alternative von Disney sehen, weil Disney hat für mich keine Alternative, aber tatsächlich ist es eine schöne, also kann man zusätzlich nehmen natürlich, ne? Ist ja keine Frage. Ja.
Aber ich glaube schon, durch Streaming, Metaverse, Gaming etc. brauchen die Leute natürlich auch mehr Daten zu Hause.
Ja.
Und da sagen sie auch, da verdienen sie einfach viel, viel mehr Geld mit Glasfaser.
Ja klar,
und
Glasfaser ist ja das Thema auch bei AT&T übrigens, die ja auch, ich sag mal, da schauen die Investoren auch drauf, wie sie vorankommen. Und auch da gibt es ja auch hier und da mal wieder positive und negative Nachrichten, sie sind auch nicht der Einzige, die das machen.
Na, Comcast hat halt den Vorteil, sie sind schon im Haus.
Ja, das stimmt. Das ja gut, AT&T teilt es ja auch mit Kabel. Sind sie auch schon drin. Also theoretisch ist halt ein hart umkämpfter Markt. Ich glaube, man sieht das auch hier in Deutschland, wenn man hier mal durchfährt. Man hat ja so viele Anbieter von Glasfaser in jeder Region und anderer. Und wäre spannend, wie das hier sich so entwickelt. Ist natürlich auch ein schöner, harter Konkurrenzkampf. Vielleicht gewinnt man vor allen Dingen dann mit den Unternehmen, die Glasfaser liefern. Egal für wem.
Das kann natürlich auch sein. Ausblick nächste Woche, Quartalszahlen. Wann kommt denn jetzt Nvidia?
Ja, da muss ich dich tatsächlich nicht enttäuschen, denn Nvidia ist dabei. Am Montag wird erstmal Zoom berichten, Philipp. Das wird schon mal spannend. Hier hattest du ja auch gesagt, oh, schwierig jetzt mit der ganzen KI. Ne? Da wird, glaube ich, auf die Daten von den Unternehmen zugegriffen.
Interessant.
Wird interessant, definitiv. Lois wird berichten, Medtronic, wir sind da auch investiert, ist mit dabei am Abend dann Toll Brothers, auch ein Immobilienunternehmen, wird sich sicherlich Warren Buffett mal genauer anschauen. Xiaomi wird am Mittwoch berichten. Es gibt Zahlen von Mowi, außerdem von Nvidia. Da darfst du also nächste Woche Mittwoch dann gespannt mit drauf schauen. Snowflake wird berichten, auch am Abend vom Mittwoch. Autodesk ist mit dabei. Und am Donnerstag dann die Zahlen von NetEase Games, ein Unternehmen aus China. Eventim wird berichten und dann am Abend Intuit, Workday, Marvel Technologies, Ulta Beauty, also auch hier nochmal ein paar echt spannende Geschichten und Affirm wird auch noch berichten. Also das wird nochmal eine spannende Woche.
Dividenden gibt es natürlich auch. North Southern am Montag, Mueller Water Products am Dienstag, Novo Nordisk am Mittwoch, Welltower am Donnerstag kriegen wir Dividende von Paychex, Pool Corporation, Fastenal, Constellation Brands wird bezahlen, am Freitag Chartswap und wir kriegen wieder Dividende von Starbucks, Equinor wird bezahlen, die Citigroup, Jacobs, also Williams-Sonoma, vieles los. Marcel, ich bedanke mich bei dir, sportlich, ich glaube, wir sind knapp, die Stunde haben wir gerade heute nur gerissen. Hat viel, viel Spaß gemacht, wir hoffen, euch hat es gefallen und da bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.